Ich möchte euch mit den Worten unseres Heilandes begrüßen. Der Friede Gottes sei mit euch. Ich denke, das brauchen wir doch sehr. Den Frieden Gottes, die Ruhe in Gott, Freude in Gott. Freut euch alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Ich freue mich, euch alle sehen zu dürfen. Ich danke euch für eure Gebete, für diesen Tag, für diesen Gottesdienst, für mich. Und ihr dürft wissen, ich habe auch die letzten Tage sehr für euch gebetet. Es ist nicht einfach, hier zu sitzen mit der Maske vor dem Gesicht und sich so lange konzentrieren zu können, aber dass der Herr euch die Kraft geben möchte. Der Bruder hat uns ein Wort gelesen aus Markus 8. Und ich habe über die Botschaft eine Frage gestellt, die der Herr an dich stellt. Und die Frage lautet, was siehst du? Was siehst du? Uns wurde gelesen von Jesus, wie er mit den Jüngern nach Bethsaida kam. Ein Ort, wo sie sich mit Sicherheit gut ausgekannt haben werden. Es lag nur 5 Kilometer von Kapernaum entfernt. Der Nachbarort, Andreas, Petrus, Philippus, sie kamen von dort. Und jetzt kam Jesus dorthin mit den Jüngern und die Menschen, sie haben gehört, Jesus ist da. Und sie bringen einen Blinden zu ihm. Das Wort zeigt uns immer wieder von Blinden, wie sie Jesus hinterher geschrien haben, wie sie versucht haben, irgendwie zu ihm zu kommen, um Hilfe zu erlangen. Und hier ist es so ganz anders. Andere brachten diesen Blinden zu Jesus. So ein schöner Gedanke. Es heißt hier später, dass Jesus diesen Mann nach Hause schickt und sagt, er soll aber nicht ins Dorf gehen. Das lässt uns erahnen, dass er wahrscheinlich am Ortsrand irgendwo gewohnt hat, außerhalb des Orts. Die Schrift, sie erzählt uns von Menschen immer wieder, die blind geboren waren. Bei diesem Mann war es anders. Er konnte mal sehen. Er wusste gleich, was Bäume sind. Und auch später wird uns gesagt, dass er wiederhergestellt war. Er konnte mal sehen, ist aber blind geworden. Das kam damals häufiger vor. Das lag einmal an der Hygiene, an der mangelhaften, dann an dem ganzen Staub, an dem Schmutz. Dann war es so, dass Bethsaida auch damals Sumpfgebiet war, mit allerlei Mücken und Fliegen und Ungeziefer. Und so geschah es häufiger, dass Menschen blind wurden, nichts mehr sehen konnten. Man konnte dann nicht mehr arbeiten, es gab keine sozialen Einrichtungen und so blieb nichts anderes übrig, als auf der Straße zu betteln. Ein Bild, das damals zum Alltag gehört hat. Blinde Bettler, das Wort Gottes, immer wieder lesen wir darin davon. Nun, einige brachten hier diesen Menschen zu Jesus, dass Jesus ihn anrühre. Und nicht nur das, sie kamen ja mit der Hoffnung, dass dieser Mann gesund wird. Und Jesus hat es immer wieder getan, hat angerührt Menschen und sie sind gesund geworden. Und mit dieser Hoffnung brachten sie diesen Mann jetzt hier zu Jesus, dass er ihn gesund machen möchte. Und mich hat so berührt, wie es dann steht. Und Jesus nahm ihn an die Hand und führte ihn. Führte ihn heraus aus dem Ort. Jesus nahm ihn an der Hand und führte ihn. Darin erkennen wir doch so viel Liebe, so viel Barmherzigkeit, so viel Erbarmen, so viel Mitleid. Und er führt ihn an einen Ort, wo er ihn heilen möchte. Und er spuckt ihm dann in die Augen, so heißt es. Hätte er auch nicht tun brauchen, aber wir lesen immer wieder, dass Jesus das getan hat, auch schon vorher. Und das sollte diesen Mann auch ermutigen. Und dann lesen wir, wie Jesus ihm die Hände auflegt und ihn fragt, siehst du etwas? Und eine Übersetzung sagt so, was siehst du? Und der Mann, der sagt, ich sehe Menschen, Hoffnung für alles, sagt so, ich sehe Menschen, aber kann nicht klar erkennen, es könnten genauso gut Bäume sein. Ich sehe etwas, so ganz vage. Und Jesus legt die Hände nochmal auf ihn und es heißt, dass der Mann wiederhergestellt war und jedermann deutlich sehen konnte, klar, scharf sehen konnte. Ein Wunder, das hier Jesus getan hat. Er hat einen Blinden sehend gemacht. Das Auge, es ist ein sehr empfindliches Element unseres Körpers. Wenn wir vielleicht mit einem Hammer uns mal auf die Hand klopfen, das kann so richtig wehtun. Aber man kann es aushalten. Wenn wir uns vielleicht geschnitten haben, das tut richtig weh und dann machen wir vielleicht Salbe drauf, ein Pflaster drumherum, aber man kann es aushalten. Aber wie ist es, wenn ein kleines Härchen oder ein Staubkorn in unser Auge kommt? Es ist nicht zum Aushalten. Wir werden so lang rummachen, bis es nicht draußen ist. Und darum haben wir auch Lider und Wimpern und Tränenflüssigkeit, die das Auge schützen sollen. Das Auge ist für uns sehr wichtig. Eigentlich ist alles wichtig, sonst hätte Gott es ja weglassen können. Aber ich dachte so, wie ist es, wenn uns irgendetwas fehlt? Sagen wir ein Finger. Ich weiß, wir haben Brüder unter uns, die das erlebt haben und ihr werdet mir verzeihen, ja? Aber ihr versteht vielleicht noch besser, was ich sagen will. Es ist so schlimm. Und ich bin mir überzeugt, im Leben werden wir immer wieder merken, es fehlt etwas. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, man kann leben. Man muss sich einschränken, aber das Leben geht weiter. Man kommt zurecht. Wenn man nichts hört, wir hören nicht, dass das Telefon klingelt. Wir hören nicht, was der andere uns sagt. Es ist schlimm. Aber doch können wir in gewissem Maße uns irgendwie zurechtfinden in unserem Leben, im Alltag. Aber was ist, wenn wir nicht mehr sehen können? Das fängt doch schon morgens an. Ist Tag oder ist Nacht? Das, was ihr angezogen habt, passt das farblich zueinander? Habe ich die richtige Zahnbürste verwendet? Autofahren kann ich nicht. Wie soll ich arbeiten können? Wie soll ich einkaufen gehen? Woher soll ich wissen, was etwas kostet? Und wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nicht so auskenne, wie soll ich heimkommen? Die Augen sind so wichtig, so kostbar. Wir können Farben erkennen, wir können Formen erkennen. Wir können sehen, was nah ist und was fern ist. Wir können einen Gegenstand sehen, aber wir können auch viel anderes sehen. Haben ein großes Gesichtsfeld. Können Bewegung sehen. Und das Auge nimmt von allen Sinnesorganen, die der Mensch hat, die Umwelt am stärksten wahr und gibt es auch nach innen weiter. Und das Gehirn verarbeitet dann die Informationen, aber es geht weiter. Das, was unsere Augen sehen, das beeinflusst uns ganz direkt. Wenn wir etwas Trauriges sehen, dann müssen wir weinen. Und wenn wir etwas Lustiges sehen, dann müssen wir lachen. Es dauert keine Sekunde. Wenn wir etwas Schreckliches sehen, dann bekommen wir Angst. Und wenn wir etwas Schönes sehen, dann sind wir glücklich. Also die Augen, sie tragen nicht nur dazu bei, dass wir irgendwas sehen und erkennen und uns zurechtfinden, sondern es beeinflusst uns ganz direkt. Unsere Gefühle, unsere Empfindungen, unser Herz und unsere Seele. Die Heilige Schrift, sie bestätigt das auch. Jesus sagt so in Matthäus Kapitel 6, Verse 22 und Anfang des 23. Verses, das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge klar ist, dann wird dein ganzer Leib hell sein. Ist aber dein Auge böse, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Und Jesus meint es in zweierlei Hinsicht. Einmal auf ganz natürlichem Gebet. Wenn das Auge finster ist, wenn es nichts mehr sieht, dann wird es in uns auch finster, weil wir nichts mehr sehen, was uns vielleicht fröhlich macht, weil wir nichts mehr sehen, was uns glücklich macht. In der Hinsicht finster. Aber es geht noch weiter. Was ist mit den geistlichen Augen? Wenn wir geistlich blind sind und geistlich nichts mehr sehen können. Als Jesus diesen Blinden fragt, was er sieht, antwortet dieser, dass er Menschen sieht wie Bäume. Ist es nicht traurig? Menschen wie Bäume. Irgendwas hat er gesehen. Vielleicht Schatten hat er gesehen. Ist das ausreichend? Reicht das? Das reicht doch bei weitem nicht. Man wird immer noch umherirren, wird immer noch nicht wissen, wird Gefahren immer noch nicht erkennen können. Es reicht nicht aus. Wir müssen doch sehen können. Wenn wir nicht sehen, dann werden wir niemals dorthin kommen, wo wir hinwollen. Liebe Seele, ich will dich fragen, wo willst du hin? Wohin willst du? Willst du einmal da sein, wo ewig Licht ist und Herrlichkeit? Oder willst du da sein, wo ewig Finsternis sein wird? Willst du da sein, wo Jesus ist, der für dich gestorben ist? Oder willst du einmal alle Ewigkeit gebunden sein in der Finsternis, ohne Möglichkeit und Hoffnung, jemals wieder wegzukommen? Wenn wir dahin wollen, wo Jesus ist, dann müssen wir sehen können. Wir müssen das Ziel sehen können. Wir müssen den Weg sehen können. Wir müssen Jesus sehen können, der vor uns geht. Wir müssen die sehen, die hier und da uns auf dem Weg begegnen. Wir müssen auch die Gefahren sehen. Es reicht nicht aus, Menschen wie Bäume sehen, wenn wir nur einen Schatten sehen, wenn wir das Licht von Irrlichtern nicht unterscheiden können, wenn wir Dinge sehen, die wir gar nicht sehen sollten. Und das, was wir nicht sehen sollten, das sehen wir. Wenn wir die Wahrheit des Evangeliums nicht mehr sehen können, wenn wir Christus nicht mehr sehen können, dann werden wir auf ewig verloren gehen. Auf ewig. Wollen wir mal aufschlagen, 2. Korinther. Kapitel 4 und dort den 4. Vers oder vielleicht Vers 3. Ist nun aber unser Evangelium verhüllt, also im Nebel, eingehüllt. So ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi auferscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Ungläubige Menschen, die Christus nicht sehen können, die Welt, wo der Gott dieser Welt die Augen verblendet hat, dass sie nicht sehen können, das Evangelium. Christus nicht sehen können. Jeder Mensch, der geboren wird, er wird als Sünder geboren, als geistlich blind. Aber wenn wir mal sehen konnten, geistlich sehen, dann kann man auch wieder blind werden. Das bedeutet nicht automatisch, dass man jetzt für immer sehend ist. Man kann blind werden, wenn man auf die Sauberkeit der Augen nicht achtet. Wenn Schmutz und Unrat mit den Augen in Kontakt kommt, da kann man erblinden. Das Herz und der Verstand und die Sinne, sie werden verstockt, und da ist der Teufel doch so arg hinterher, dass wir blind werden. Wie ist er darum bemüht, dass wir nicht mehr sehen den Weg, das Ziel, Christus? Dann hat er uns. Und dann gebraucht er solche blinde Menschen, um andere Blinde zu führen. Blinde Blindenführer. Und das heißt, sie fallen beide in die Grube und kommen um. In Johannes heißt es so: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet. Und da sehen wir auch diesen Zusammenhang: Augen, geistlich sehen und das Herz. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sie sich bekehren und ich sie heile. Jesus will heilen. Aber dann hat man so verhärtete Herzen. Wie ist doch der Feind bemüht, den Blick zu trüben, Kinder Gottes blind zu machen. Und ich musste daran denken, an das Volk Israel, wie es nach Babel geführt wurde. Ein Volk, das mal zu Gott aufgeschaut hat, das den Herrn gesehen hat, auf ihn geschaut hat, aber man hat den Blick von ihm gewandt, hat andere Dinge gesehen, andere Dinge sind wichtig geworden und man wollte nicht mehr auf Jesus schauen oder auf den Herrn schauen, auf Gott schauen, und Gott hat es dann zugelassen, dass Jerusalem zerstört wurde und sie nach Babel geführt wurden. Und ich möchte uns mal lesen, was da in 2. Könige steht. 2. Könige im letzten Kapitel 25, 2. Könige Kapitel 25, vielleicht von Vers 6. Sie, nämlich die Babylonier, sie griffen den König und führten ihn nach Ribla hinauf zum König von Babel, und sie fällten ein Urteil über ihn. Und sie erschlugen die Söhne Zedekias vor seinen Augen. Ihr Lieben, wie schrecklich ist es, wenn man links und rechts schaut und man sieht einen nach dem anderen fallen. Man sieht, wie manch einer sein Heil und seine Erlösung für ein Linsengericht verkauft. Wie einer oder andere loslässt, seinen Blick abwendet, den Weg Gottes verlässt. Wie schrecklich, das mit ansehen zu müssen. Aber dann heißt es so: Sie erschlugen die Söhne Zedekias, das war der letzte König Israels, vor seinen Augen, blendeten Zedekia die Augen, banden ihn mit Ketten und führten ihn nach Babel. Babel, wir wissen, was es bedeutet: Sprachenverwirrung, Verwirrung. Konnte mal sehen, blind geworden. Geblendet vom Feind, in die Verwirrung, gebunden, kann nicht mehr erkennen. Alle rufen: Hier ist Christus, da ist Christus, wo ist Christus? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Wo ist die Wahrheit? Wer sind meine Geschwister? Wo ist die Gemeinde Gottes? Nicht mehr sehen, verwirrt, geblendet vom Feind. Vom Feind im Triumphzug nach Babel gebracht. Was für ein Schaden. Der Feind, der ist so schlau und so geschickt. Und er kann den Menschen das so vorstellen, als ob er noch sehen könnte. Ich dachte so, in Banken oder Kaufhäusern sehen wir immer wieder so diese Kameras, ja, in den Ecken. Da wird aufgenommen, aufgezeichnet, was geschieht, und dann gibt es irgendwo einen Raum mit Computern. Da sitzt dann das Sicherheitspersonal und überwacht das Ganze, dass da nichts geschieht. Oder wenn was geschieht, dass man da eingreifen kann. Und jetzt hörte ich von einem Fall, wo es gibt Menschen, die sind so geschickt und haben so ein Wissen, was Computer und so weiter betrifft. Ich kenne mich da nicht so aus, aber die haben die Möglichkeit, sich von außen auf dieses Sicherheitssystem zu schalten und können dann das sehen, was das Sicherheitspersonal im Raum auch sieht. Und was machen sie? Sie nehmen das auf, was da zu sehen ist. Sagen wir mal 10 Minuten. Und dann spielen sie das wieder ein. Sie haben das aufgenommen und dann spielen sie das dem Sicherheitspersonal wieder ein, dass die genau das wieder sehen. Und wenn die 10 Minuten rum sind, dann fängt es wieder von vorne an. Verbrecher, Menschen, die andere verwirren wollen und ihnen etwas zeigen wollen, und die Bank wird im Hintergrund ausgeraubt. Und das Sicherheitspersonal sitzt da und schaut und sagt, alles in Ordnung. Ein Zustand, der uns in der Offenbarung beschrieben ist, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss. Mir mangelt es an nichts. So sieht man. Ich bin reich, mir mangelt es an nichts. Aber die Wahrheit ist, du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, blind, arm und bloß. Wie schrecklich, wenn man vom Feind längst ausgeplündert wurde und man meint, man sieht. Blind. Aber es reicht nicht aus, wenn wir vielleicht nicht blind sind, aber nicht klar sehen können. Trüb sehen können. Ihr Lieben, es gibt so viele Augenkrankheiten, so viele Krankheiten, die uns im Sehen behindern können. Und sie haben einen direkten Einfluss auf uns. Da gibt es einmal die trüben Augen. Ich möchte uns mal lesen aus 2. Petrus, Kapitel 1. 2. Petrus, Kapitel 1 und die Verse 8 bis 9 dort. 2. Petrus, Kapitel 8, Kapitel 1, Abvers 8. Denn wenn diese bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch nicht faul oder fruchtlos sein in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer sie aber nicht hat, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Da geht es darum, um den Fleiß, um die Tugend, um die Erkenntnis, die Enthaltsamkeit, die Geduld, die Gottesfurcht, die brüderliche Liebe, die Liebe. Und Petrus sagt, wenn ihr das nicht habt, wer das nicht hat, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen Sünden vergessen. Geht sowas? Dass man vergisst, was Jesus an einem getan hat? Können wir uns noch an den Tag erinnern, was Jesus an uns getan hat? Ein Tag, den ich nie vergessen werde, der glücklichste Tag meines Lebens. Ich hätte einen jeden umarmen können. Gott hat vergeben, die Sünden vergeben, Menschen, die gesehen haben. Und dann, es vergeht eine Zeit und man fragt sich, ja, wie kann der Mensch so handeln? Und wie kann er so tun? Wie kann er sich so verhalten? Das kann doch gar nicht möglich sein. Wie kann er auf einmal so oberflächlich gesinnt sein? Vergessen, was Gott an einem getan hat. Trübe Augen. Wie hat doch manch einer so trübe Augen, wo man die Gemeinde des Herrn nicht mehr sehen kann? Überall ist es doch so schön. Und überall kann man schauen, wo man die Geschwister nicht mehr sieht, wer dazugehört, wer nicht dazugehört. Die, was Gott dienen, vielleicht ganz im Stillen, die verkennt man, die sieht man nicht so an. Und Menschen wieder, die manches treiben, die sieht man als Kinder Gottes an, als Geschwister, wo man nicht klar sehen kann, wo man Jesus auch nicht mehr klar sieht. Da ist ein Schatten. Und dem folgt man nach und man denkt, das ist Jesus. Ist das wirklich Jesus, dem du nachfolgst? So trübe Augen. Andere haben schielende Augen, wie ein Demas. Ein Mann, der Jesus nachgefolgt ist, mit den Aposteln zusammen, der die Wahrheit gesehen hat, das Ziel gesehen hat, den Weg gesehen hat und dann so ein bisschen auf die Seite geschielt. Muss man doch nicht alles ganz so ernst nehmen? Muss man doch nicht ganz so fanatisch sein? Kann man doch das ein oder andere vielleicht mitnehmen, was auch in der Welt ist? Gott wird das schon nicht so genau nehmen. Und dann schielt man so rüber mit einem Auge. Und dann sind da so schöne Sachen zu sehen, so wunderbare Sachen. Und man schaut nochmal hin und dann wendet man den ganzen Kopf hin und dann das ganze Herz. Ihr Lieben, wir können nicht zwei Herren dienen, nur einem. Entweder wir schauen auf den Herrn oder auf die Welt. Und wenn wir auf die Welt schauen, wir werden so schöne Sachen sehen, so herrliche Sachen. Es wird alles so funkeln und glitzern. Das sind Billigimitate. Ein Trugbild. Eine Fata Morgana. Eine Luftspiegelung. Und der Feind, er stellt es so hin, wie wunderbar es doch ist. Und wenn wir dem folgen, wir werden untergehen. Wir werden verschmachten in der Wüste. Wir werden umkommen. Den wahren Reichtum gibt es doch nur bei Jesus. Kannst du das sehen? Kannst du diesen Reichtum sehen, der in Christus zu finden ist? Ich dachte so, wenn wir jetzt mal die Welt nehmen und der Teufel hat Jesus gezeigt, alle Reiche der Welt mit all ihren Schätzen, wie hat das geleuchtet und gestrahlt und gefunkelt? Auf der anderen Seite das Kreuz, wo einer dran hängt, blutüberströmt. Was sehen wir? Wo sehen wir den Reichtum? Können wir sehen? Natürlich wenden wir uns dann all dem Schönen zu, was da so glitzert. Aber der Reichtum ist in dem Mann am Kreuz. Können wir es wirklich sehen mit unseren Augen? Dann gibt es die gierigen Augen, ich dachte an Lot, wie er sich umherschaut und sieht diese fruchtbare Gegend und wie alles so blüht und grünt. Und dann heißt es, ein Land gleich wie Ägyptenland. Glauben wir, dass es umsonst so geschrieben steht? Gleich wie Ägyptenland. Ägypten, das Land, wo man gebunden war, gefangen war. Ein Bild auf die Sünde, auf die Knechtschaft, auf den Teufel, auf die Welt. Ein Land wie Ägyptenland. Aber das ist noch nicht alles. Das heißt, und sah aus wie ein Garten des Herrn. Wie kann der Feind doch alles darstellen? Wie geht er als Engel des Lichts umher? Und lässt Ägyptenland so wunderbar aussehen, wie ein Garten des Herrn. Oh, worauf sehen wir? Worauf hat Lot gesehen? So schön war alles. Und im ersten Moment müssen wir sagen, er hat den besseren Teil erwischt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht genau genug nachgeforscht, wie viele Jahre da dann vergangen sind. Aber es kam, ich bin mir sicher, es sind Jahre vergangen. Er hat sich dort eine Stellung, ja, erarbeitet, will ich sagen, in Sodom Gomorra und war bekannt als der gerechte Mann.
hat große Töchter schon gehabt und es kam so weit, dass er gerade noch so mit seinem Leben davon kam. Aber gerade so. Und alles, was weiter entstand, sei es mit seiner Frau, sei es mit seinen Töchtern, das war alles Resultat einer falschen Wahl, weil er oberflächlich gesehen hat. Eine Warnung doch für uns, liebe Seele, was siehst du? Siehst du das viele Geld? Siehst du all die Möglichkeiten, die sich dir auf der Arbeit bieten? Was siehst du? Siehst du so viele offene Türen, um Ruhm und Ehre zu erlangen? Siehst du ein schönes Leben? Siehst du ein ruhiges Leben, das du haben kannst, ohne Sorgen? Was siehst du? Mag sein, dass du erstmal empfindest, du hast gewonnen. Du hast den guten Teil erwischt. Aber wenn Gott noch gnädig ist, dann wirst du vielleicht dich selber gerade noch so retten können. Vielleicht wirst du gerade noch so gerettet werden, wenn Gott gnädig ist. Aber was ist mit dem anderen? Was ist mit all den Folgen? Ich musste heute Morgen an Menschen denken, die hier groß geworden sind, die Gott mal nachgefolgt sind. Und sie sind gegangen, weil sie irgendwas gesehen haben, irgendwas anderes, Besseres gesehen haben. Und dann sind sie gegangen. Und ich dachte mir so, wenn Gott gnädig ist, wenn wir für sie beten, dann kann es sein, wollen wir darum beten, dass der ein oder andere doch noch sehend wird. Aber ihr Lieben, was ist mit ihren Kindern? Was mit ihren Familien? Die kennen das alles nicht. Und warum sollten sie einmal sehen können? Oder was? Sie haben hier keine Erinnerung daran. Und ich sage nicht, dass Gott das nicht möglich ist. Natürlich, selbstverständlich. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ein Schaden, der entstanden ist, ein großer Schaden. Und vielleicht wird man es einmal bereuen. Ich will nicht wissen, wie oft Lot es bereut hat. Warum habe ich so oberflächlich gesehen? Warum bin ich jemals hierher gekommen? Und dann stand er allein da. Dass sie doch auf Christus sehen möchten. Dann gibt es die verletzten Augen. Ich erwähnte bereits, wie es doch ist, wenn mal ein Staubkorn im Auge ist. Ihr Lieben, wie ist es denn, wenn mal ein Splitter im Auge ist? Oder ein Balken? Wie sieht man doch immer so die Fehler des anderen? Wie ist man immer darauf aus, die Fehler zu sehen? Und wie sind sie so groß? Und wie will man doch immer so helfen? Und wie will man doch aufmerksam machen? Und wie will man doch diesen Splitter ziehen? Und wie selten geschieht es, dass man den Splitter rausbekommt. Man drückt noch mehr rein. Noch mehr Schaden angerichtet. Ihr Lieben, wir können die Splitter aus den Augen nicht selber ziehen beim anderen. Das kann nur einer, der Heiland. Er heilt Augen. Wir können die Kranken zu Jesus bringen. Das können wir machen. Aber heilen können wir nicht. Sollten wir dem überlassen, der sich da auskennt. Dann gibt es Menschen, die sind kurzsichtig, die nur sich sehen und alles andere nicht. Alles, was nicht so ist, wie ich es sehe, das ist verkehrt. Alles, was ich nicht verstehen kann, das ist verkehrt. Dass wir doch sehen möchten. Dass wir auch Menschen sehen, die hier um uns sind, die Hilfe brauchen, dass wir die Blinden um uns sehen möchten und sie zu Jesus bringen möchten. Dass wir die Hilfsbedürftigen sehen, unsere Brüder und Schwestern sehen, die vielleicht in Not sind. Dass wir sehen, wo jemand Trost braucht. Dass wir sehen, wo jemand Hilfe braucht und Ermutigung. dass wir sie in unsere Gebete einschließen. Aber der Herr, bewahre uns auch vor Weitsichtigkeit. Manche Menschen, sie können so weit sehen. Sie sehen bis ans andere Ende der Welt und dort sehen sie Missionsfelder. Es ist so, dass Gott immer wieder Menschen ausrüstet. Aber lasst uns nicht immer nur so weit sehen. Lasst uns auch unsere Familien sehen. Lasst uns die Seelen sehen, die uns anvertraut sind. Dass der Herr uns Gnade schenken möchte, dass wir unsere blinden Kinder zum Herrn bringen, zu unserem Heiland. Dass er mit dieser Hoffnung, dass er sie sehend machen möchte. Und gib nicht auf, wenn deine Kinder noch nicht ganz sehen und wenn vielleicht sie erweckt sind, aber sie sind noch nicht durchgedrungen, gib nicht auf. Jesus kann ganz gesund machen. Gib auch nicht auf, wenn deine Kinder sehen konnten und blind geworden sind. Jesus kann auch sie heilen. Er kann Wunder tun. Und ihm ist nichts unmöglich. Wollen wir sie doch vor den Herrn bringen. Dann gibt es so eine Krankheit, die ist im Natürlichen sehr selten, aber so verbreitet im Geistlichen. Menschen, oder ich las mal, oder hörte von einem Mädchen, 5 Jahre alt, und sie kam vom Kindergarten zurück und die Mutter macht auf und dann sagt sie, oh wie schön, 2 Papas, 2 Mamas, 2 Katzen. Und die Mutter ist ganz erschrocken und sagt, was sagst du da, Kind? Siehst du mich 2-mal? Sagt sie, ja, 2 Mütter, 2 Mamas. Und die Frau ist so erschrocken und sie nimmt ihr Kind und fährt zum Arzt mit ihr. Und tatsächlich, das Kind sieht doppelt. Wie schrecklich, wenn man doppelt sieht. Die Fehler des anderen doppelt so groß. Die Schuld des anderen doppelt so groß. Aber auch die Sorgen doppelt so groß. Die Ängste doppelt so groß. All die Schwierigkeiten. Und weil alles so groß ist, davor will man verzweifeln und weiß nicht, wie es weitergehen soll, weil man alles doppelt so groß sieht. Weiß nicht, wie man fertig damit werden soll. Wir sollen doch unsere Sorgen auf den Herrn werfen. Wir brauchen sie nicht mal so sehen, wie sie wirklich sind. Ich dachte so, wenn ein Kind zum Vater kommt mit seinen Sorgen und der Vater sagt, jetzt beruhige dich mal, ich kümmere mich drum. Und wenn das Kind weiß, mein Vater hat es schon mal so gesagt und es ist gut geworden, und dann war noch mal so ein Fall, er hat auch gut gemacht und alles gut, dann bin ich beruhigt. Kann ich ruhig sein, mein Vater wird dafür sorgen. Nicht verzweifeln. Es ist so schlimm, wenn die Probleme sich wie ein Berg auf die Seele laden, aber wie schlimm, wenn man alles doppelt sieht. Sich hineinsteigert, Probleme auf der Arbeit, man sieht schon die Kündigung auf dem Tisch. Man hört die ermahnenden Worte des Lehrers und sieht schon die 6 im Zeugnis. Man hört von einer Krankheit, man sieht schon den Tod. Man sieht Probleme in der Gemeinde, man sieht schon alles auseinanderfallen. Liebe Seele, was siehst du? Eine Krankheit, die so ansteckend ist. Ansteckend. Man sieht so groß alles und dann erzählt man weiter und gibt weiter und das macht andere auch unruhig. Liebe Seele, was siehst du? Und ich will hier keine Ermahnungen aussprechen, aber lasst uns doch alle, auch ich, alle zusammen, darauf bedacht sein, was wir tun. Wir haben so viele Möglichkeiten heute, unsere Gedanken zu teilen und alles zu teilen auf den unterschiedlichsten Wegen. Lasst uns, bevor wir so etwas tun, nachdenken, ob es zum Guten ist. Es gibt so viele schreckliche Sachen heute, die wir hören und da eine Meinung und da eine Meinung und da so schlimm und dort noch schlimmer. Und es wird alles schlimm werden und das teilt man einander. Schaut mal, wie schrecklich, was da alles kommt. Wollen wir nicht uns lieber ermutigen und lieber ein Bibelwort schicken? Bleib standhaft, sei geduldig. Der Herr wird alles wohlführen. Es ist alles in seiner Hand. Wir liegen in seiner Hand. Es wird nichts geschehen, solange der Herr seine Hände um uns hält. Sehen wir die Riesen oder sehen wir den Sieg mit Gott? Was für ein schweres Leben, wenn man alles doppelt sieht. Auf der anderen Seite Augen, die nur die Hälfte sehen. Gibt es das auch? Ich habe mit einem Kollegen gesprochen. Ihm ist vor ein paar Wochen, hat sich die Netzhaut gelöst in seinem Auge und da musste notoperiert werden. Und ich habe vor ein paar Tagen mit ihm jetzt gesprochen und habe gefragt, ja, wie geht's? Sagt er, soweit gut. Und dann sage ich, ja, siehst du wieder mit dem Auge? Und sagt er, die Hälfte. Dann sage ich, ja, wie die Hälfte? Dann sagt er, die obere Hälfte sehe ich. Und ich habe mich dann ein bisschen erschrocken. Dann hat er gesagt, nee, der Arzt hat gesagt, das verheilt wieder ganz. Aber er sieht die obere Hälfte und ab der Mitte sieht er gar nichts. Nur die Hälfte. Auch schlimm, wenn man nur die Hälfte sieht. Den Segen Gottes nur zur Hälfte. Die Kraft in Gott nur zur Hälfte. Den Segen Gottes, von allem nur die Hälfte. Den Ernst Gottes nur zur Hälfte. Wenn man alles leichtfertig nimmt, oberflächlich, eine Gefahr. Die Schrift erwähnt auch schlafende Augen. Ich will es die Schlafkrankheit nennen. Wie Jesus zu den Jüngern kommt und sie schlafen. Augen voll Schlafs. Jünger, die nicht sehen. Die schlafen. Und wir sollen doch betend und wachend sein. Warum sollen wir das sein? Damit wir sehen, wenn Gefahr kommt, dass wir sie erkennen möchten, dass wir uns vorbereiten können, dass wir um Kraft beten können. Wenn wir auf einmal überrascht werden von allem, wir machen die Augen auf, die Gefahr ist da. Was bleibt übrig? Fliehen. So schnell, wie man kann. Der Herr möchte doch, dass wir in den Kampfreihen stehen. Dass wir feststehen. Aber dann müssen wir auch vorbereitet sein. Dann müssen wir sehen, da kommt der Feind und ich bereite mich vor. Bitte um Kraft. Wir brauchen Augen, die sehen können. Ich will mit uns noch einen Schritt weitergehen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch ein, zwei Stellen, wo Jesus einen Kranken an die Hand nimmt und irgendwo anders hinführt, damit er ihn dort gesund macht. Aber es ist auf jeden Fall die einzigste Stelle, wo Jesus in zwei Schritten heilt. Wo Jesus die Hände auflegt und dann sieht er so ein bisschen Schatten und dann legt Jesus nochmal die Hände auf und dann wird er sehen, warum? Hat Jesus keine Kraft mehr gehabt? War er erschöpft? Hat es nicht gereicht? Daran hat es nicht gelegen? Eine Antwort, die wir da gern geben können, ist, der Mann hatte nicht genug Glauben. Ja? Kam ja auch schon der Gedanke, der hat nicht genug Glauben gehabt. Ihr Lieben, auch nicht, auch nicht. Es reicht so ein kleiner Glaube, damit Gott uns hört und er hört. Das ist mir auch so in der Vorbereitung wichtig geworden. Und ich dachte an den Vater, wie er seinen Sohn bringt und fragt Gott oder Jesus, wenn du kannst, dann mach ihn gesund. Und Jesus sagt, nein, du musst glauben. Und dann sagt der Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oh, er wollte so glauben. Er hat auf einmal so einen Glauben gehabt, nur weil Jesus das auf einmal gesagt hat. Er wusste, mein Glaube, der ist so schwach. Und dann hat Jesus gesagt, das reicht immer noch nicht. Das muss noch mehr sein. Oh, er hat sich so erbarmt. Er hat so geholfen. Es ist der Mann Israel, in ganz Israel. Von all den Kranken, die Jesus geheilt hat, ist das der Mann, der am wenigsten Glauben hatte?
Jesus hat es gemacht wegen den Jüngern und wegen uns.
Weil er diesen Mann gebrauchte, um uns etwas zu sagen, um uns etwas zu lehren. In Markus 6 wird uns berichtet, wir kennen alle diese Begebenheit, wie Jesus sich zurückgezogen hat an einen Ort und viele Menschen sind ihm nach. Und dann hat er ihn gepredigt und es waren 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und nach einer Weile sind sie hungrig geworden. Ja? Und ja, was machen? Was machen wir jetzt? Und dann hat ein Junge ein paar Fische gehabt und Brote. Und Jesus macht aus wenigem viel. Ein unglaubliches Erlebnis für alle Beteiligten, für die Jünger, die das gesehen haben. Sie haben das noch ausgeteilt unter den Menschen. Markus 8 lesen wir, wie Jesus am See Tiberias war, im Gebiet der 10 Städte, und dort sind auch wieder große Menschenmassen zusammengekommen. 4000 Männer heißt es. Und nach 3 Tagen haben sie Hunger bekommen. Ja, was machen wir jetzt? Jesus nimmt, da hat er einer Brot, einer hat er Fische, teilt es und alle werden satt. Also so langsam müsste man doch begreifen. So langsam müsste man doch verstehen. So langsam müsste man erkennen, wer Jesus ist. Was für eine Kraft er hat. Was ihm alles möglich ist. So langsam müsste man gelernt haben. So langsam müsste man feststehen.
Und dann steigt Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und fährt nach Nordosten, nach Bethsaida. 12 Kilometer weg ungefähr.
Ist jetzt nicht furchtbar weit, aber mit dem Boot vielleicht schon ein bisschen. Und dann heißt es so, Markus 8, das wollen wir jetzt aufschlagen, Markus Kapitel 8.
Und dort will ich uns die Verse 14 bis 20 lesen. Und die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr bei sich im Boot als ein Brot.
Eine Katastrophe. 13 Menschen im Boot und nur ein Brot. Wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir das aushalten bis auf die andere Seite des Sees? Wie konnten wir nur so wenig mitnehmen? Wie konnten wir so vergesslich sein? Was soll jetzt aus uns werden?
Und derjenige, der aus viel wenig machen kann und es schon so oft bewiesen hat, sitzt mitten unter ihnen.
Und er gebot ihnen, schaut zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Die überlegten sie miteinander und sagten, ja, weil wir kein Brot haben. Und Jesus merkte das und sagte ihnen, was denkt ihr darüber nach, dass ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht? Und versteht ihr noch nicht? Habt ihr noch immer euer Herz verhärtet? Ihr habt Augen und seht nicht.
Verstehen wir?
Ihr habt Augen und seht nicht. Und Ohren und hört nicht.
Und denkt ihr nicht dran, als ich die 5 Brote brach, für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken, hobt ihr da auf? Wir sagten 12. Und als ich aber die 7 brach, für die 4000, wie viele Körbe voll Brocken hebtet ihr da auf? Sie sagten 7. Da sagte er zu ihnen, wie, versteht ihr denn noch nicht?
Seht ihr nicht, liebe Jünger, könnt ihr immer noch nicht sehen? Ich habe mich so oft bewiesen in eurem Leben. Ich habe euch an die Hand genommen und habe euch bis hierher geführt. Könnt ihr immer noch nicht erkennen, wer ich bin, was ihr alles in mir habt? Wenn ich an eurer Seite bin, dass ihr keinen Mangel leiden werdet, dass ich aus wenig viel machen kann, dass ihr euch um nichts Sorgen braucht, dass ich bei euch im Boot bin, dass ich eure Hilfe bin, dass ihr mit allem zu mir kommen könnt, Habt ihr noch nicht verstanden? Verhärtet doch eure Herzen nicht. Hütet euch vor diesem Sauerteig der Pharisäer, die ihre Herzen verhärtet haben, wo Jesus redete und wirkte und sie haben gar nichts verstanden. Oh, dass eure Herzen noch empfindsam bleiben möchten, dass sie sehen möchten, sehende Augen, dass die Herzen verstehen. Bei mir ist Unmögliches möglich. Glaubt an Gott und glaubt an mich. So wie ich den Blinden nehme, so nehme ich auch euch an die Hand und führe euch. Ich führe euch an einen Ort, wo ihr sehend werden sollt. Ich will euch die Augen öffnen. Nicht nur zur Hälfte. Das reicht nicht aus. Ich heile ganz. Ich helfe ganz. Ich will euch ganz sehend machen, dass ihr mich seht, wie ich bin. Ihr sollt erkennen, auch was ich an euch getan habe, wie ich euch geholfen habe so oft. Wie habe ich so oft gespeist? So viele Menschen, Tausende. Und dann, wir sind zu 13 und ihr klagt. Habe ich nicht schon viel Größeres getan? Gott hat in deinem Leben hier geholfen, da geholfen, da geholfen. Und dann kommt eine neue Situation und du weißt nicht mehr weiter. Hast Augen und siehst nicht. Ich bin es doch, der für deinen Leib sorgt und für deine Seele. Liebe Seele, kannst du sehen? Was siehst du? Wie gut siehst du? Wohin siehst du? Dass wir doch nach vorne sehen möchten, auf Christus sehen, der vor uns geht. Ich dachte an das Volk Israel, wie sie aus Ägyptenland ausgezogen sind und dann kommen sie da zum Golf von Aqaba, ans Rote Meer und eingeschlossen von Bergen und dann da vorne das Wasser. Wie rüberkommen? Was sollen wir tun? Wenn sie doch ihren Blick nach oben wenden. Aber wohin schauen sie? Sie schauen nach hinten. Und dann sehen sie die Ägypter und fangen an zu schreien. Ein Profi, wenn er läuft, der wird während dem Laufen niemals nach hinten schauen. Das lenkt ab. Das hält auf. Und dann sieht man vielleicht auch manches, was man lieber nicht sehen sollte. Wie manch einer schon ganz dicht ist. Schau nach vorne, schau auf Christus. Hinten, da läuft der Teufel. Und er versucht, dich noch zu erreichen und dich irgendwie zu krallen. Schau nicht nach hinten, schau nach vorne. Schau auf Christus. Schau nicht auf die Seite. Schau nicht auf die Wellen, wie hoch sie sind. Schau nicht auf das Meer. Schau auf den Herrn. Dass wir doch auch nicht so ein eingeschränktes Gesichtsfeld hätten. Ich will uns lesen aus 2. Könige nochmal, diesmal aus Kapitel 6, 2. Könige Kapitel 6. Und ab Vers 17, da geht es darum, wie Elisa und sein Diener da sind und da kommt der Feind und oh weh, mein Herr, was sollen wir tun? Ruft der Diener zu Elisa. Und er sagt, fürchte dich nicht, denn die, die bei uns sind, die sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Was sehen wir? Wir sind so wenige. Christen sind vielleicht insgesamt viel, aber die anderen sind doch noch viel mehr. Und die Welt und der Feind mit seinem Heer. Fürchte dich nicht. Und Elisa betet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, sodass er sah. Und sieh, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Liebe Seele, was siehst du? Siehst du den Feind mit seinem Heer? Oder siehst du die feurigen Rosse und Wagen des Herrn? Dass wir uns doch nicht erschrecken lassen. Der Herr ist mit dir. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Wollen wir doch füreinander so beten. Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen. Was siehst du? Siehst du das Wirken Gottes in deinem Leben? Siehst du, dass er seinen Weg mit dir hat? Siehst du seinen Segen? Siehst du seine Hilfe? Siehst du, wie er dich so bewahrt hat schon? Siehst du, wie er zu dir redet? Und wenn du manches nicht siehst, du kannst zu ihm kommen und deine Hand geben. Wenn du ihm nur deine Hand überlässt, dass er dich nehmen kann und führen kann und dich sehend machen kann, dass du erkennst. Oh, wie ist manchmal alles so dunkel und im Nebel und wie fehlt es uns manchmal und wir können nichts sehen, aber es gibt einen, der sehend macht. Wir können mit unseren Augen Farben sehen. Was siehst du, liebe Seele? Siehst du alles schwarz? Um sehen zu können, brauchen wir gute Augen, wir brauchen aber auch Licht. Und wenn alles dunkel ist, ich kann mich so erinnern, als Kind, wenn man irgendwie vielleicht eine Gegend war, wo man sich nicht ausgekannt hat, und da hat man sich manchmal so erschrocken, weil da so eine Gestalt stand, mitten im Dunkeln. Und dann ging vielleicht eine Lampe an, da sieht man es nur einen Baum. Ja, so sieht manches im Dunkeln so schrecklich aus. Und man will so eine Angst haben, dass wir es doch im Lichte Gottes sehen möchten. Seine Wahrheit, in der Klarheit seines Wortes. Dass wir nicht unter der Lupe alles betrachten, wie alles so groß ist, sondern unter der Lampe Gottes. Dass wir die Zeit, in der wir leben, unter dem Lichte Gottes sehen. Unser Leben im Lichte Gottes sehen. Alles, was uns begegnet und uns widerfährt, dass wir es im Lichte Gottes sehen möchten. Die Wahrheit seines Wortes, wir brauchen sie. Es ist gut, wenn du siehst, aber du sollst auch klar sehen. Nicht im Dunkeln das halb leere Glas sehen, sondern im Licht das halb volle. Verstehen, was ich sagen will, ja? Dass wir das Gute sehen, positiv sehen. Dass wir sehen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Dass wir die Wahrheit sehen. Recht und Unrecht unterscheiden können, Sünde und Wahrheit, Licht und Finsternis unterscheiden können, dass wir sehen, wo Christus ist und wo nicht. Ein scharfer Blick, ich will es nicht aufschlagen, von Mose heißt es, er starb mit 120 Jahren und dann wird es so betont, als er starb, hatte er immer noch einen klaren Blick, hat scharf gesehen. Das wünscht ich für uns, an jeden von uns, diesen scharfen Blick, dass wir sehen möchten. Auch im Alter braucht dieser Blick nicht schwächer werden. Es wird einmal der Tag kommen, da wird unser natürliches Auge brechen. Was werden wir sehen? Das Wort Gottes berichtet uns von einem Mann, was er zum Schluss sah. Stephanus. Er hat seinen Blick nach oben gehalten und dann sah er Christus an der Seite seines Vaters. Dass wir doch das sehen möchten. Dass wenn wir unsere Augen einmal auf ewig schließen, dass sie nicht ewige Finsternis sehen müssten, sondern ewiges Licht und ewige Herrlichkeit. Dass wir seinen Sohn sehen in all seiner Herrlichkeit. Ein hörend Ohr und sehend Auge, das macht beides der Herr. Und der Psalmist sagt, der Herr macht die Blinden sehend. Liebe Seele, siehst du oder bist du blind? Wenn du blind bist, dann wirst du auf ewig verloren gehen. Komm doch zu dem Heiland, der Blinde sehend machen kann. Der dich sehend machen will. Das ist sein innigster Wunsch und sein Verlangen, dass du sehen könntest. Dass du ihn siehst. Dass du deine Augen dann zu ihm emporrichtest und ihn erkennen kannst, nicht als Schatten, dass du ihn sehen möchtest. Er allein hat die Macht dazu. Liebe Seele, du sagst, du siehst. Ich will dich fragen, wie klar siehst du? Wenn die Augen beschädigt sind, krank sind und du manches nicht so sehen kannst, verletzte Augen, es gibt einen, der dir helfen kann. Es gibt einer, der deine Augen gesund machen kann. Du sagst, du siehst, ich will dich fragen, was siehst du? Siehst du all die Sorgen und Nöte und Probleme? Schau doch auf Jesus. Sieh doch die feurigen Wagen und Rosse um dich her. Sieh doch, dass der im Boot mit dir ist, der aus wenigem viel machen kann, der sich immer um dich kümmern wird, der für deine Seele sorgt und auch für dein Leib, was nötig ist. Liebe Seele, was sieht dein Glaube? Hast du Vertrauen zu Gott? Er hat dir schon so oft in deinem Leben geholfen. Glaubst du, dass er dir auch jetzt helfen wird? Hat er nicht schon so viele Wunder in deinem Leben getan? Hat er sich nicht schon so oft in deinem Leben als dein Gott bewiesen? Siehst du vielleicht nicht? Vielleicht fehlt es dir an Erkenntnis, an Weisheit. Fehlt es uns allen doch. Auch dann können wir zum Herrn kommen, dürfen unsere Hand geben, dass er uns führt, dass er uns Licht darüber gibt. Und wenn wir in unserem Leben insgesamt auch hier auf Erden nicht alles werden sehen können, wichtig ist, dass wir an der Hand Gottes bleiben, dass wir uns von ihm führen lassen. Und er wird uns auch schon ein etwas Licht darüber hier schenken, dass wir manches sehen werden. Aber wenn wir einmal bei ihm sind, dann werden wir alles sehen, wie es ist. Und dann werden wir erst recht sehen, wie er uns geführt hat und wie er uns in unserem Leben geholfen hat, wo wir manchmal nicht dran denken, wo wir ihn nicht gesehen haben, da werden wir sehen, alles, was er in unserem ganzen Leben an uns getan hat. Liebe Seele, ich wünsche dir offene Augen, einem jeden von uns sehende Augen, einen klaren Blick. Ich wünsche dir viel Mut und Stärke und Kraft. Ich wünsche dir viel Freude und Gottvertrauen und Glaube. Und der Herr, der dich bis hierher getragen hat, er wird dich auch weitertragen. Der Herr segne dich. Amen.